Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit gestern findet diesmal digital der Kongress Klimaneutrale Kommunen statt. Und schon allein daran, dass es diesen Kongress, ganz am Anfang hieß er ein bisschen anders, dass es ihn seit über 10 Jahren gibt, merkt man, wie wichtig Städte und Gemeinden beim Klimaschutz sind, was sie dazu beitragen können oder könnten, dass die Bundesrepublik das Ziel der Klimaneutralität 2045 erreicht. Wir stellen Fragen dazu an Björn Weber. Er ist Diplomgeograf und Teamleiter im Forschungsbereich Umwelt beim Deutschen Institut für Urbanistik. Schönen guten Morgen, Herr Weber.
Schönen guten Morgen, Herr Kassel.
2045 ist sozusagen das deutschlandweite Ziel. Die Stadt Tübingen will sogar schon bis 2030, also in knapp 8 Jahren, klimaneutral sein. Ist das in so einem Einzelfall an dem einen oder anderen Ort tatsächlich so schnell realistisch?
Tja, die Frage nach der Realisierbarkeit ist natürlich berechtigt. Am Ende, glaube ich, muss man da so ein Stück weit unterscheiden. Dieses Ziel Klimaneutralität, in welchem Zeithorizont auch immer. Tübingen sagt 2035, Freiburg sagt 2038. Da ist die Bandbreite der Zielhorizonte sehr groß. Viele andere Kommunen haben noch andere Zeithorizonte. Also wie realistisch das erreichbar ist. Erstmal ist es ja eine politische Zielsetzung. Und das ist insofern aber trotzdem wichtig, weil diesem Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, ganz viel untergeordnet werden muss. Das heißt, es ist wichtig, dieses politische Ziel zu setzen, um das dann entsprechend auch mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen zu unterfüttern. Das heißt, dann einen Fahrplan zu entwickeln, einen Fahrplan zu erarbeiten, der in den einzelnen Sektoren eben Einsparpotenziale hervorruft. Und deswegen ist es wichtig, diese politischen Ziele erstmal zu definieren. Wie konkret und wie realistisch das erreichbar ist und umsetzbar ist, das wird unterschiedlich diskutiert.
Abgesehen von dem Sinn dieser Zielsetzung, wovon hängt es denn ab, ob und wie schnell eine Stadt oder eine Gemeinde das wirklich schafft, klimaneutral zu werden oder es zumindest in größerem Umfang zu sein als bisher?
Also es gibt ja in den Sektoren, also zum Beispiel in der Energiewirtschaft oder in der Mobilität, im Gebäudesektor, sind wir ja in der Vergangenheit unterschiedlich gut vorangekommen, will ich mal sagen. Wenn man sich mal die Energiewirtschaft anguckt, dann sind wir ja im Strombereich schon ganz gut aufgestellt, was den Anteil der erneuerbaren Energien angeht. Das ist über 40%. Im Wärmebereich sieht es aber ganz anders aus. Da ist der Anteil der erneuerbaren Energien viel, viel geringer. Das heißt, für die Kommunen, um das erreichen zu können, muss vor allen Dingen im Wärmesektor ganz viel passieren. Das heißt, wir müssen alte Ölheizung raus, wir müssen umstellen auf Wärmenetze, auf kommunale Wärmeplanung, wir müssen Wärmepumpen einstellen, wir müssen Strom nutzen, um Wärme zu erzeugen. Das ist ein wichtiges Brett, das ist ein wichtiger Hebel, genauso aber im Bereich der Mobilität. Wenn man sich die eben da anguckt, da haben sich eigentlich die Treibhausgasemissionen in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Das hat was damit zu tun, dass wir heute größere Autos, schwere Autos fahren, dass wir aber auch einfach viel mehr Autos fahren. Das heißt, auch im Mobilitätsbereich müssen Kommunen viel tun, um dort voranzukommen und entsprechende Treibhausgasreduzierung zu erreichen. Die Kommunen sind es aber nicht alleine. Es ist immer das Zusammenspiel aus Kommune, Länder und letztlich auch der Bund. Die Kommune hat letztlich auch in gewisser Weise einen eingeschränkten Handlungsspielraum.
Aber reicht es denn beim Verkehr zum Beispiel, einfach das Angebot an öffentlichem Nahverkehr zu verbessern, bessere Fahrradwege zu schaffen und? Oder muss man auch wirklich den Autoverkehr einschränken, letztendlich in gewissen Bereichen vielleicht den Pkw-Verkehr sogar verbieten?
Ja, das ist ganz sicher so. Mit Verboten zu agieren ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es ist immer ja besser, Anreize zu schaffen. Das heißt, den ÖPNV, also Bus und Bahn, attraktiver zu gestalten. Das heißt, mehr Angebote, mehr Linien, bessere Haltestellen, mehr Haltestellen, bessere Serviceangebote, was auch zum Beispiel die Nutzung von Internet in Bus und Bahn angeht. Aber ansonsten sind das natürlich wichtige Maßnahmen. Ich glaube, es wird am Ende darum gehen, die Verkehrsflächen, den Straßenverkehrsraum neu zu organisieren. Das heißt tatsächlich dahin zu kommen, die Spuren, die Fahrspuren für den Pkw zu reduzieren und damit Platz zu schaffen für zum Beispiel Fuß- und Radwegeverkehr, aber zum Beispiel auch für die Begrünung. Denn das ist ja das andere Problem bei dem ganzen Klimathema sozusagen. Die Überhitzung der Städte und die Starkregenereignisse, die wir in der Vergangenheit jetzt häufiger gesehen haben, da vorzusorgen. Und das schaffen wir eben auch mit einer Begrünung der Städte.
Ganz aktuelle Frage dazwischen. Wir werden ja jetzt bald alle für 9 Euro im Monat den öffentlichen Nahverkehr nutzen können, zumindest 3 Monate hintereinander. Wenn das dann vielleicht wirklich Leute tun, die es bisher noch nicht getan haben, weil sie dachten, glauben Sie jetzt, wo ja vieles noch nicht geschehen ist, was Sie fordern, ist das wirklich förderlich? Man könnte ja auch sein, dass dann jemand das nutzt und sagt, okay, ich mache es weiter auch für mehr Geld. Könnte auch einer sagen, okay, das hat mir jetzt bewiesen, dass es nichts ist.
auf die Idee könnte man kommen. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um sozusagen einfach auch die Menschen zu sensibilisieren. Überlegt mal, überdenkt mal eure tradierten Verhaltensmuster. Überlegt doch mal, welche Alternativen ihr zum Pkw nutzen könnt. Dafür ist es, glaube ich, eine wichtige Maßnahme, ein wichtiges Signal. Am Ende in der langfristigen Perspektive, diese 9 Euro sind ja auch erstmal auf Zeit, in der langfristigen Perspektive kann die Gestaltung der Tarife nur einhergehen eben mit einem Ausbau des ÖPNV-Angebotes.
Was das angeht, liegt die Antwort fast auf der Hand, aber auch was die vielen anderen Maßnahmen angeht, um klimaneutral zu werden als Gemeinde, als Stadt. Kann man generell sagen, wer es da leicht hat, eher die kleineren Orte oder doch eher die Metropolen?
Ja, das ist ganz interessant. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Also man meint ja immer entweder das eine oder das andere. Tatsächlich stellen wir fest, dass die Größe einer Kommune nicht unbedingt darüber bestimmt, ob es leicht fällt, klimaneutral zu werden. Großen Kommunen, Großstädten fällt es in der Regel insofern ein Stück weit leichter, sagen wir mal, wenn die finanzielle Situation einfach auch gut ist. Und das ist ein wesentliches Merkmal. Wie gut ist die Finanzstärke der Kommune? Je finanzstärker ich als Kommune bin, desto mehr kann ich natürlich auch in den Klimaschutz investieren. Finanzen ist aber auch nur ein Aspekt in dem Ganzen. Am Ende ist es auch entscheidend, wie gut Politik und Verwaltung aufgestellt sind, nicht nur mit Blick auf Personal, sondern wer trägt die Fahne durchs Haus sozusagen. Und das ist immer ganz wichtig, dass sozusagen die Spitze, also Oberbürgermeister, Bürgermeister, und da sind große Städte und kleine Kommunen ganz gleich. Wenn die Verwaltungsspitze, wenn die Spitzen der Politik verstanden haben und überzeugt sind, dass der Klimaschutz ein wichtiges Thema ist, dann funktioniert auch ganz viel. Denn wir sehen große Städte, Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, große Städte, Erfurt, die alle Vorreiter sind im Klimaschutz. Aber es gibt eben auch viele kleine Kommunen, wie zum Beispiel die Ortsgemeinde Schnorbach in Rheinland-Pfalz oder der Flecken Steierberg in Niedersachsen oder der allseits bekannte Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koop in Schleswig-Holstein. Ach. Also auch die kleinen Kommunen können ganz viel erreichen.
Gut, ich weiß, was Sie jetzt erreicht haben, wie Sie über diese letzte Gemeinde gesprochen haben. Da wird Post zu beantworten sein. Was zu mir kommt, leite ich weiter an Björn Weber vom Deutschen Institut für Urbanistik. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Kassel.